Ja, ich lese uns aus dem Buch Hesekiel, die Kapitel 2 und aus dem Kapitel 3 bis Vers 3 aus der Hoffnung für alle. Es geht darum, wie Hesekiel seine Berufung erlebt. Jemand sagte zu mir: Du Mensch, steh auf, ich will mit dir reden. Noch während er dies sprach, erfüllte mich der Geist Gottes und richtete mich auf. Dann hörte ich die Stimme sagen: Du Mensch, ich sende dich zu den Israeliten, diesem widerspenstigen Volk, das sich immer wieder gegen mich auflehnt. Schon ihre Vorfahren haben sich von mir abgewandt, und daran hat sich bis heute nichts geändert. Starrköpfig und hartherzig sind sie, und doch sende ich dich gerade zu ihnen. Du sollst ihnen ausrichten: Hört, was Gott, der Herr, euch zu sagen hat. Ob dieses widerspenstige Volk dann hört oder nicht, sie werden schon erkennen, dass ein Prophet unter ihnen war. Du aber, Mensch, fürchte dich nicht vor ihnen. Hab keine Angst vor ihrem Spott. Ihre Worte verletzen dich wie Disteln und Dornen. Ja, du lebst mitten unter Skorpionen. Trotzdem brauchst du dich nicht vor ihnen und ihrem Gerede einschüchtern zu lassen. Sie sind eben ein gottloses Volk. Sag ihnen meine Botschaft, ob sie es hören wollen oder nicht. Du weißt ja, dass sie mir den Rücken gekehrt haben. Du aber, Mensch, höre mir zu. Lehne dich nicht auf wie dieses widerspenstige Volk. Öffne deinen Mund und iss, was ich dir gebe. Da sah ich eine Hand, die sich mir entgegenstreckte und eine Schriftrolle hielt. Die Hand breitete die Schriftrolle aus. Sie war auf beiden Seiten beschrieben mit Klagen, Seufzern und Trauerrufen. Gott sprach zu mir: Du Mensch, nimm die Schriftrolle, die du vor dir siehst, und iss sie auf. Dann geh zum Volk Israel und rede zu ihnen. Ich öffnete meinen Mund und er gab mir die Rolle zu essen. Dabei sagte er: Iss dieses Buch und füll deinen Bauch damit. Ich gehorchte. Und es schmeckte süß wie Honig.
Ja, Vater, wir danken dir, dass wir in Christus kompletten Halt haben und dass keine Macht dieser Welt uns aus deiner Hand reißen kann. Lass uns das immer wieder vor Augen haben bei all dem, was wir erleben und was wir tun, dass wir wissen, du stehst fest zu uns. Amen. Also wer gute Augen hat, kann den Text jetzt ein bisschen mitverfolgen. Er war halt so lang, der muss sich ein bisschen komprimieren. Ich will den Text zu Beginn mal ganz klassisch untersuchen. Das kennt der eine oder andere vielleicht noch von der Schule oder vom Deutschunterricht, so von der Textanalyse. So wem, wer, was, wozu, warum, mussten wir ja wahrscheinlich alle mal irgendwie durchdiskutieren. Alles unter der Überschrift Hesekiel wird zum Propheten berufen. Die erste Frage: wer beruft? Der Auftraggeber. Also ich bin ja Architekt, insofern denke ich immer so in Aufträgen, Auftraggeber, Auftragnehmer. Also stört euch nicht an den Worten. Das macht mir das mal ein bisschen deutlicher. In Vers 4 ist er eindeutig benannt: Hört, was Gott, der Herr, euch zu sagen hat. Der Schöpfer des Universums, der Schöpfer der Erde und auch dein Schöpfer redet hier und beauftragt uns. Zweite Frage: Wen beruft er? Der Auftragnehmer, auch der ist klar benannt. Hesekiel, ein Priester, ein Israelit, Mitglied des auserwählten Volkes Gottes. Er lebte in der Zeit, als Nebukadnezar Ägypten eroberte, Israel eroberte, Jerusalem zerstörte und den Tempel plünderte. 597 vor Christus wurde Hesekiel mit einer ganzen Reihe der Oberschicht nach Babylon verschickt oder verschleppt, um sicherzustellen, dass die in Jerusalem zurückblieben, nicht auf dumme Gedanken kämen, sowie Aufruhr oder Widerstand. Dort in dieser Situation, in der Gefangenschaft, in der Verbannung, bekommt Hesekiel seinen Auftrag. Drittens, was ist der Auftrag? Und er besteht aus zwei Teilen. Vers 1 heißt es, du Mensch, steh auf, ich will mit dir reden. Und in Vers 8, du aber Mensch, höre mir zu. In Vers 4, du sollst ihn ausrichten, hört, was Gott der Herr euch zu sagen hat. Und Vers 7, sag ihnen meine Botschaft. Was das genau für eine Botschaft ist, wird hier nicht genannt. Das kommt später. Und ist wie bei allen Propheten im Alten Testament aber immer ein und dieselbe. Erinnern, erinnern, erinnern. Erinnern an das, was Gott schon immer gesagt hat, was aber offensichtlich in Vergessenheit geraten ist und nicht befolgt wird. Und dem voraus geht ganz entscheidend, das wird hier auch deutlich gemacht, das Hören auf Gott. Nicht Hesekiels Meinung gibt er weiter, sondern allein das, was sich aus dem Hören auf Gottes Wort ergibt. Das vierte W, wie? Wie sind denn die Reaktionen? In Vers 6, du aber Mensch, fürchte dich nicht vor ihnen, hab keine Angst vor ihrem Spott. Ihre Worte verletzen dich wie Disteln und Dornen. Ja, du lebst mitten unter Skorpionen. Das ist, würde ich sagen, taktisch sehr unklug von Gott, oder? Wenn ich jemand einen Auftrag schmackhaft machen will, dann sollte ich nicht mit dem Negativen anfangen. Genau das tut Gott aber hier. Hesekiel scheint gar keine Wahl zu haben, den Auftrag anzunehmen. Es scheint ihm nicht darum zu gehen, Hesekiel für den Auftrag zu begeistern. Er muss den Auftrag einfach annehmen. Dafür verschweigt Gott ihm aber auch nichts. Er nimmt Hesekiel schon gleich bei seiner Berufung jegliche Illusion darüber, dass seine Botschaft etwa auf Begeisterung oder große Zustimmung stoßen könnte. Oder dass er sich damit zu Everybody's Darling machen könnte. Und damit sind wir schon bei dem fünften W, dem Wem. Wem nützt denn der Auftrag? Die Adressaten. In Vers 3 heißt es Kapitel 2, du Mensch, ich sende dich zu den Israeliten. Und zwei Verse nach dem Predigtext eigentlich noch viel deutlicher in Vers 5 von Kapitel 3, ich sende dich nicht zu einem Volk mit fremder Sprache, die du nicht verstehst, sondern zu Volk Israel, deinen eigenen Landsleuten. Und das finde ich sehr interessant und gleichzeitig eigentlich auch erschreckend. Hesekiel wurde, wie übrigens die meisten Propheten des Alten Testamentes, nicht zu den Heiden gesandt, nicht zu den Völkern, die Gott nicht kannten. Nein, er wurde zu dem auserwählten Volk Gottes gesandt, den Juden, den Insidern sozusagen, zu denen, die Gott doch eigentlich kennen sollten. Zu denen, die Gottes Allmacht und seine Größe überwiegend selbst erlebt haben beim Auszug aus Ägypten, bei der Teilung des Schilfmeeres, bei den Plagen, bei der Versorgung mit Manna und Wachteln, bei so vielen Dingen. Aber die Beschreibung, die Gott über sie in diesem Text abgibt, die scheint eher zu den Heiden zu passen, die Gott noch nicht kennen. Aber für die erhält er keinen Auftrag. Nochmal, er soll sich zunächst an seine, nennen wir sie mal, Glaubensgeschwister wenden. Offensichtlich war die Zugehörigkeit zum auserwählten Volk Gottes nicht gleichbedeutend mit dem Befolgen von Gottes Wort. Auch hier gab es sogenannte Karteileichen, also Leute, die wohl der Form nach zu dem Volk gehörten, aber keineswegs nach deren Gesetzen lebten. Und als Krönung kommt noch in Vers 6 in Kapitel 3 dazu, der auch eigentlich nicht zum heutigen Predigttext gehört. Wenn ich dich zu anderen Völkern mit fremder Sprache schicken würde und seien es noch so viele, sie würden auf dich hören. Boah. Da kann man sich doch nur die Haare raufen, ne, und sagen, recht so, Hesekiel, gib's ihnen im Namen Gottes, sie haben es nicht anderen verdient. Dummheit muss bestraft werden. Und wozu das alles? Das letzte W jetzt. Und die Moral von der Geschichte? Was soll diese Drohbotschaft bewirken? Will Gott sein Volk fertig machen? Die erste Antwort gibt der Text selbst in Vers 5. Ob dieses widerspenstige Volk dann hört oder nicht, sie werden schon noch erkennen, dass ein Prophet unter ihnen war. Keiner soll sagen können, er habe es nicht gewusst. Gott will sein Volk nicht im Unklaren lassen über das, was passiert, wenn sie so weitermachen wie bisher. Also zunächst mal eine ganz klare Drohung. Die zweite Antwort gibt der gesamte Verlauf des Hesekiel-Buches und der anderen Propheten auch und liegt in dem Wesen Gottes begründet. Die Triebfeder Gottes war und ist immer unendliche Liebe zu seinem auserwählten Volk, auch wenn die Ausdrucksweise das nicht zu vermitteln scheint. Mit dem Senden der unzähligen Propheten verfolgte Gott immer nur ein einziges Ziel, nämlich sein Volk zu sich zurückzuholen, ihm die Augen zu öffnen darüber, wohin ihr Weg sie führen wird, wenn sie ihn verlassen. Gott liebt sein Volk über alles und es bricht ihm das Herz, ihm Strafe anzudrohen. Aber er tut dies in der Hoffnung, dass sie zu ihm umkehren. Und das Schlimmste für ihn ist, dass er genau weiß, sie werden nicht umkehren, bevor sie nicht genau das erlebt haben, was er ihnen angedroht hat. Wer Kinder hat, kann sich diesen Schmerz ansatzweise vorstellen. Alles wird wahr, was Gott hier ankündigt. Es nimmt zunächst kein gutes Ende für sein Volk, auch wenn am Ende nicht Vernichtung, sondern Hoffnung steht. Das könnt ihr in Hesekiel nachlesen. Aber bei all dem bleibt Israel trotzdem Gottes geliebtes und auserwähltes Volk. Es ändert nichts an dessen besonderem Status. Das dürfen wir bei all dem nicht vergessen, wo wir eben gesungen haben, dass uns nichts aus seiner Hand reißen kann. Soweit die Situation des Textes und das Ende der Textanalyse. Und wir? Was heißt das jetzt für uns? Also dem Volk Gottes, den Christen, für jeden persönlich, als Gemeinde, vielleicht sogar als evangelische Kirche. Können wir das einfach auf uns übertragen? Versuchen wir es mal. Der Auftraggeber ist immer noch derselbe, Gott. Die Auftragnehmer sind sicher mal immer wieder unterschiedliche. Dabei ganz wichtig, das sind keine besonders herausragenden und heiligen Persönlichkeiten, sondern Leute von mittendrin, so wie Hesekiel einer von mittendrin war. Im Moment bin ich das vielleicht gerade für den einen oder anderen, indem ich versuche, sein Wort so auszulegen, dass es in unserem Leben lebendig wird. Nachher und morgen bist du das vielleicht für den einen oder anderen. Die Botschaft ist immer noch im Kern dieselbe. Alles, was wir in Gottes Wort nachlesen können. Keinerlei Sonderoffenbarungen, nichts Neues. Wie bei Hesekiel auch. Die Reaktionen, die sind manchmal auch immer noch ähnlich, wie wir gleich sehen werden. Die Adressaten sind immer noch Gottes geliebte Kinder, also wir, die wir uns wiedergeborene Christen nennen. Alle anderen können sich im Übrigen jetzt entspannt zurücklehnen und gucken, was den Christen so angedroht wird. Und die Moral von der Geschichte ist auch immer noch dieselbe. Besinnung auf das, was Gott schon immer von uns wollte und was er uns in seinem Wort mitgegeben hat. Das ist heute im Übrigen jederzeit nachlesbar. Die Bibel ist millionenfach verbreitet. Also durchaus übertragbar, wie ich finde. Die Frage ist nur, ist heute aktuell solch eine Botschaft an uns notwendig? Muss Gott uns warnen? Ich will mal eine kleine persönlich getroffene Auswahl nennen. Erstens, wer heute als Christ etwas gegen kirchliche Trauungen von Homosexuellen oder gegen Pfarrer und Mitarbeiter sagt, die in einer homosexuellen Beziehung leben, der bekommt im günstigsten Fall nur deutlichen Gegenwind, auch von den Christen zu spüren. Kurz vor der Abstimmung des Deutschen Bundestages über die sogenannte Ehe für alle erklärte Ralf Meister, Bischof der Landeskirche von Hannover, Ende November 2017, wir begrüßen es, wenn der Bundestag die Ehe für gleichgeschlechtliche Partnerschaften öffnet. Ich weiß nicht, warum er das begrüßt. Als Christ kann er das meiner Meinung nach bestimmt nicht begrüßen. Dass die Gesellschaft sich dafür öffnet, entzieht sich unserer Beurteilungspflicht als Christen. Wir haben nur uns selbst zu überprüfen und zu beurteilen, ob wir nach Gottes Willen leben. 2 Jahre später, im November letzten Jahres, hat die Westfälische Landeskirche unter der Leitung von Präses Annette Kurschus beschlossen, die Trauung von Homosexuellen in Zukunft durchzuführen. Außerdem, sagte sie, wollte sie klare geistlich-theologische Akzente setzen und sich auch in gesellschaftlichen Debatten zu Wort melden. Sie forderte, Kirche muss sich hinterfragen und anpassen. Wenn sie damit das Anpassen der Kirche an die Mehrheitsmeinung der Gesellschaft meint, dann ist das meiner Meinung nach bestimmt nicht das, wozu wir beauftragt sind. Oder meinte sie, wir sollten uns wieder mehr an die biblischen Aussagen anpassen? Keine Ahnung. So wie Hesekiel zu seinem Volk, dem auserwählten Volk Gottes gesandt wurde, so sind wir dazu beauftragt, uns selbst und gegenseitig zu prüfen, nicht die Gesellschaft. Die Gesellschaft ist kein Aushängeschild Gottes. Wir schon. Wir sind aufgefordert, uns dazu auf der Basis von Gottes Wort eine eigene Meinung zu bilden und nicht uns der Gesellschaft anzupassen und Mehrheitsmeinungen nachzuplappern. 2. Beispiel. Wer heute verkündigt, Gottes Wort sei an vielen Stellen durchaus wörtlich zu verstehen und das auch auslebt, der muss sich nicht wundern, manchmal innergemeindlich als religiöser Spinner oder außergemeindlich als christlicher Fundamentalist bezeichnet zu werden. Und das bestimmt nicht im positiven, sondern im zerstörerischen Sinn. Der scheint eine Gefahr zu sein, weil er sich dadurch offensichtlich von der in der Gesellschaft wahrgenommenen Lehrmeinung der Kirche deutlich unterscheidet. 3. Wer heute aus der eben genannten Einstellung auslebt, dass Sex in die Ehe gehört, weil sie dorthin von Gott erfunden worden ist, der wird selbst von Glaubensgeschwistern nicht selten als ewig gestrig bezeichnet und zumindest mit einem Stirnrunzeln versehen. Vorgelebt wird das häufig leider nicht mehr. Auch hier lade ich euch ein, euch eine biblisch fundierte Meinung zu bilden und nicht einfach die gesellschaftliche Auffassung nachzuplappern, weil wir doch mit der Zeit gehen müssen und uns anpassen müssen. Bei all den genannten Punkten gilt für mich das, was Joachim Kardinal Meissner, der frühere Erzbischof von Berlin und Köln im Jahr 2004 gesagt hat. Wir Christen sind nicht dazu da, der Gesellschaft nach dem Mund zu reden, sondern wir müssen Gott nach dem Mund reden. Und dass das offensichtlich aktuell nur wenig gelingt, zeigt der letzte Punkt. Viele vom Islam enttäuschte Muslime sind in den großen Flüchtlingswellen der letzten Jahre nach Deutschland gekommen und waren auf der Suche nach Sinn und Inhalt ihres Lebens. Man hat ihnen gesagt, sie sollten zu den Häusern mit dem Kreuz gehen. Dort würden sie Antwort finden auf das, was sie suchten. Leider standen sie dort häufig einem liberalen, sich dem Islam anbiedernden Christentum gegenüber, das sie abgestoßen hat. Sie wollten keine Gleichmacherei, sie wollen Antworten auf drängende Lebensfragen. Sie suchen Wahrheit. Und die haben wir in Jesus Christus doch weiterzugeben. Das sind ein paar Schlaglichter. Es gibt viele, viele Ausnahmen davon. Und wahrscheinlich fallen euch noch viel mehr Dinge ein, auch in eurem persönlichen Leben als Christen. Vielleicht auch die ein oder andere Falle, in die ihr sicherlich schon selbst getappt seid. Das ist doch Wahnsinn, oder? Menschen, die sich an Gottes Wort halten wollen, werden belächelt, kritisiert oder angegriffen von den eigenen Leuten. Menschen, die auf der Suche sind, finden häufig keinen Halt mehr, geschweige denn Antwort auf ihre Lebensfragen bei Christen. Wenn das kein Fall für einen Hesekiel wäre. Und wer darf da den Finger in die Wunde legen? Wer macht den Hesekiel? Paulus und auch andere schreiben das in ihren Briefen immer und immer wieder. Hier nur 2 Zitate. Kolosser 3, Vers 16 schreibt Paulus, Lasst die Botschaft von Christus ihren ganzen Reichtum bei euch entfalten. Unterweist und ermahnt euch gegenseitig mit aller Weisheit. Ihr habt doch Gottes Gnade erfahren. Und in Hebräer 3, Vers 13 steht, ermahnt und ermutigt einander Tag für Tag. Nur so entgeht ihr der Gefahr, euch vor ihm zu verschließen, weil euch die Sünde betrogen hat. Und diese Ermahnung und Ermutigung geschieht allein auf der Grundlage der Bibel. Die zu lesen entspricht Gottes Aufforderung an Hesekiel, du Mensch, hör zu. Das ist unser heutiges Hören auf Gott. Und damit haben wir eigentlich alle den gleichen Auftrag wie Hesekiel. Erinnern, erinnern, erinnern. Ermahnen und ermutigen. Und zwar nicht, um auf die Einhaltung irgendwelcher Vorschriften zu achten, nur um der Vorschriften willen, nein, sondern aus Liebe zum anderen, dessen innere Lebensqualität deutlich eingeschränkt wird, wenn er nicht dem Willen Gottes lebt, der die Gewissheit seiner Errettung verlieren kann, wenn er nicht mit Jesus verbunden bleibt. Wir müssen lernen, den anderen mit Gottes liebenden Augen zu sehen, so wie wir unsere Kinder mit den liebenden Augen als Eltern sehen. Gott ist Liebe und genau deshalb will er uns nicht sehenden Auges ins Unglück laufen lassen. Und dafür braucht es manchmal drastische Maßnahmen. Gott reicht Hesekiel eine Schriftrolle, nicht nur wie üblich auf einer Seite beschrieben, sondern über und über voll auf beiden Seiten mit Klage und Anklage gegen das Volk. Und dann befiehlt er Hesekiel, die Schriftrolle aufzuessen. Du Mensch, nimm die Schriftrolle, die du vor dir siehst, und iss sie auf. Dann geh zum Volk Israel und rede zu ihnen. Iss dieses Buch und füll deinen Bauch damit. Hesekiel muss diese Mahlzeit mit dem unappetitlichen Inhalt vollständig aufessen. Verinnerlichen sozusagen. Eine bittere Mahlzeit. Und danach soll er losziehen und genau diese bitteren Wahrheiten weitersagen, die er gerade runtergewürgt hat. Die Botschaft müssen wir erstmal verinnerlicht haben, bevor wir sie weitergehen können. Das geschieht heute, indem wir die Bibel studieren. Und wenn wir dann reden mit der richtigen Gesinnung, wohlgemerkt, dann können wir auch erleben, was Hesekiel am Ende des heutigen Textes erlebt hat. Ich gehorchte und es schmeckte süß wie Honig. Wie kann dieser unappetitliche Fraß so gut schmecken? Viele von euch könnten wahrscheinlich jetzt erzählen, wie gut es tat, wenn die Wahrheit endlich einmal ausgesprochen wurde. Wie wohltuend es war, dass das, was dich schon so lange belastete, endlich angesprochen und ans Licht kommen konnte. So bitter das auch war. Endlich aufhören mit dem Versteckspielen. Endlich die Karten aufdecken, um Heilung und einen wirklichen Neubeginn zu erleben. Das Süße daran ist, dass wir dann den leidenschaftlich um uns kämpfenden Gott entdecken werden, der Gutes mit uns im Sinn hat. Wahrheit, so bitter sie auch schmeckt, schafft neue Beziehung, so schwer dieser Weg auch ist. Hesekiel entdeckt beim Verzehr vielleicht, dass er als Priester Gott als heiligen und unnahbaren Gott eher verwaltet und zelebriert hat. Manchmal verschwindet Gott aus unserem Leben, weil wir ihn durch ein Ritual ersetzt haben. Gott will in Beziehung leben. Gott ermöglicht Wahrheit, weil er den Schuldigen nicht demütigt und auch nicht klein macht, sondern ihm von Herzen immer und immer wieder einen neuen Weg zeigt. Einen Weg mit ihm, bei Gottes zu Willen, aus Liebe und Leidenschaft für uns Menschen. Zuletzt hat seine große Liebe einen Namen bekommen, Jesus Christus. Jesus Christus hat am Kreuz unsere Unheilsschriftrollen vollständig aufgegessen. Vergebung macht stark. Gott macht stark, indem er Vergebung schenkt. Vielleicht bedeutet Hesekiel übersetzt deshalb auch, Gott macht stark. Das Süße daran ist deshalb auch, dass wir Gottes Kinder sind, wenn wir einmal Jesus in unser Leben gelassen haben. Das ist ein relativ formloser Vorgang. Wer mehr darüber wissen möchte, kann mich gerne ansprechen. Und dieses dann gewonnene Kindschaftsverhältnis, das löst Gott niemals auf. Niemals. Daran können wir uns klammern, wenn wir mal wieder den größten Unsinn verzapft haben. Die Beziehung stören, das können wir wohl, aber nicht zerstören. Und Gott tut es auch nicht. Nehmen wir uns seine Warnung zu Herzen, die er manchmal auch durch andere an uns heranträgt. Denn diese Warnungen sind letztlich frohe Botschaften. Gott will uns durch Jesus unsere falschen Wege und Gedanken verzeihen und uns zurückhelfen auf einen guten neuen Weg. Allen, die dieser Botschaft vertrauen, schmeckt sie süßer als Honig. Und wenn sie uns selbst gut schmeckt, können wir sie auch getrost anderen anbieten. Deutlich wird das zum Beispiel im Abendmahl, das wir jetzt zusammen feiern. Sieh es nicht als Ritual, sondern iss das Brot als süße Botschaft Gottes an dich, der in Jesus Christus für dich immer wieder lebendig werden will. Amen.